Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit diesem Wochenspruch aus Psalm 66 begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Podcast der Reformierten Kirchgemeinde im solothurnischen Leimtal. Ich bin Pfarrer Stefan Berg und freue mich, dass Sie den Weg auf unsere Homepage gefunden haben und wir nun gemeinsam diesen Gottesdienst zum Anhören feiern können. Falls Sie die Lieder gerne mitsingen möchten, auf unserer Homepage finden Sie ein PDF-Dokument mit den Liedtexten zum Download. Auch der heutige Sonntag hat ein traditionelles Motto. Es lautet Rogate. Das ist lateinisch und heißt übersetzt betet. Es geht heute also um das Gebet. Ja, mit dem Gebet ist es so eine Sache. Für Menschen, die der Kirche fernstehen, ist es befremdlich. Die Hände falten und mit Gott ein Gespräch führen. Mit jemandem, den man nicht sieht. Mit jemandem, der nicht unmittelbar reagiert, zumindest nach menschlichen Maßstäben. Während das Beten für die einen ein ganz elementarer Bestandteil ihres Glaubenslebens ist, haben andere Christinnen und Christen durchaus ihre liebe Mühe damit. Rogate, betet. Das traditionelle Motto dieses Sonntags vertritt mit seinem Imperativ eine klare Meinung dazu. Wir sollen beten. Ich möchte diese Aufforderung ernst nehmen und nun gemeinsam mit Ihnen erkunden, was es damit auf sich hat. Aber wie das im Glaubensding so ist, das, was mit Gott zu tun hat, kann man nicht von einer unbeteiligten Warte heraus gleichsam aus der Ferne beobachten. Wenn man es nicht an sich heranlässt, dann begreift man nicht viel. Lassen wir uns also darauf ein, indem wir nun miteinander Gottesdienst feiern im Namen unseres Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält alle Zeit und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Amen. Als erstes Lied singen wir aus dem Gesangbuch nun Lied Nummer 571. Es ist das bekannte Morgenlied »Die güldene Sonne«. Nach regnerischen Tagen freut man sich nun wieder am strahlenden Himmel. Wir singen davon die Strophen 1, 3 und 9.
Mein Name ist Magdalena Welten und ich bin Vizepräsidentin des Kirchgemeinderates hier in unserer Kirchgemeinde. Als Predigttext hören Sie aus dem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 5 bis 15. Wenn ihr betet, sollt ihr euch nicht wie Scheinheilige benehmen. Die lieben es, sich zum Gebet in Versammlungen und an Straßenecken hinzustellen, um sich so den Menschen zu zeigen. Wahrhaftig, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du also betest, geh in dein Zimmer, verschließe die Tür und bete zu deinem Gott, dem Unsichtbaren. Gott, Vater und Mutter für dich, sieht das Unauffällige und wird es dir anrechnen. Wenn ihr betet, redet nicht endlos wie die Menschen aus den Völkern, die meinen, durch viele Worte erhört zu werden. Passt euch ihnen nicht an, denn Gott, Vater und Mutter für euch, weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. So also betet. Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Deine gerechte Welt komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Das Brot, das wir brauchen, gib uns heute. Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir denen vergeben, die uns etwas schuldig sind. Führe uns nicht zum Verrat an dir, sondern löse uns aus dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen, die an euch schuldig geworden sind, vergebt, wird euch Gott, Vater und Mutter im Himmel, auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird Gott euch auch nicht vergeben, wenn ihr schuldig geworden seid. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Liebe Gemeinde, der große Aufklärer des 18. Jahrhunderts, Immanuel Kant, hält nicht viel vom Beten. Er kritisiert, dass sich Menschen dabei Gott als etwas vorstellen, das mit menschlichen Sinnen wahrgenommen werden könnte. Das sei töricht und in gewisser Hinsicht sogar eine Heuchelei, weil man es vernünftigerweise doch eigentlich besser wissen müsste. Religion ist für ihn etwas, das ausschließlich mit moralischen Werten zu tun hat. Und Gott ist vereinfacht gesagt eine abstrakte Instanz, die diese moralischen Werte begründet und über deren Einhaltung wacht. Aber es ist eine Instanz, die sich das Denken erschafft. Die christliche Gottesvorstellung hat Kant zufolge also zwar eine moralisch sinnvolle Funktion, aber wenn man sich Gott als eine Person vorstellt, zu der man sprechen kann, ist es doch nichts anderes als Aberglauben. Beten, sagt Kant, das hilft bei Kindern und einfachen Leuten, um die eigene moralische Gesinnung zu stärken. Aber je erwachsener und vernünftiger jemand wird, desto weniger wird sie oder er die Hände falten, den Kopf senken und beten. Ich habe dieses kleine religionsphilosophische Referat an den Anfang gestellt, weil Kants Überlegungen eine Haltung auf den Punkt bringen, die man auch von modernen Menschen kennt. Christliche Werte sind gut und recht, insofern bezeichnet man sich auch als Christ oder Christin. Aber das mit dem Beten, das ist schwierig. Manchen ist es geradezu unangenehm und peinlich oder es erscheint beinahe pathologisch. Ist das Gebet ein skurriles Selbstgespräch oder entsprechend zu einem Sprechen zu einem wahnhaft Vorgestellten gegenüber? Gerade wir Schweizer Reformierten, die wir die Extreme scheuen und alles sehr kontrolliert und überlegt angehen, haben da unsere liebe Mühe. Betet. Gilt diese Aufforderung also auch für uns? Oder sind wir dazu zu vernünftig und zu kultiviert? Werfen wir doch einen Blick in unseren Predigttext. Es ist eine Passage aus der berühmten Bergpredigt, die Jesus vor seinen Anhängerinnen und Anhängern so oder so ähnlich gehalten hat. Sie wurde deshalb recht verlässlich aufgezeichnet, weil sie die wesentlichen Inhalte von Jesu Botschaft in verdichteter Form enthält. Dabei nimmt das Thema Gebet großen Raum ein. Es war für Jesus ganz offensichtlich sehr wichtig. Unser Text besteht nun aus zweierlei. Zum einen spricht Jesus dazu, wie man beten soll, wo und mit welcher inneren Haltung. Zum anderen macht er einen Vorschlag, was wir beten sollen, das unser Vater. Zunächst zur Frage, wie man beten soll. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, dass Jesus die kritischen Fragen, mit denen ich eingestiegen bin, gar nicht explizit berührt. Na klar, denkt man, er spricht zu Menschen, die mit dem Beten vertraut waren, wohl vor allem mit gläubigen Jüdinnen und Juden, bei denen das Gebet selbstverständlich zum alltäglichen Leben gehörte. Die haben das sicher gar nicht hinterfragt, denkt man. Wenn man dann aber genau liest, kann man merken, dass Jesus eine kritische Frage sehr wohl berührt. Er weiß, dass derjenige, zu dem man im Gebet spricht, nicht physisch präsent ist, so wie dies bei Menschen der Fall ist. Man spreche im Gebet zu Gott, dem Unsichtbaren, so formuliert Jesus in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache, aus der Magdalena Welten eben gelesen hat. Etwas näher am Urtext würde es heißen, zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Entokrypto heißt es im Griechischen, im Verhüllten, im Verdeckten, auch im Geheimen. Wir kennen das von unserem Wort kryptisch. Es ist, notabene, Jesus, der hier formuliert, jemand, von dem wir meinen, dass er ganz vertraut mit Gott war und keine Zweifel an seiner Gegenwart hatte. Aber selbst Jesus sagt, dass er als Mensch zu einem verborgenen Gott spreche. Für Jesus ist es offensichtlich kein Problem, dass Gott, sein Vater, im Verborgenen ist. Es ist kein Manko. Es ist nichts, das gegen den Glauben und das Gebet spricht. Die Verborgenheit Gottes gehört dazu. Es ist eine der Grundbedingungen, die zum christlichen Glauben dazugehören und mit denen man sich arrangieren muss. Wer mit dem Beten also wartet, bis Gott aus seiner Verborgenheit aufgetaucht ist, der kann lange warten. Es braucht also unseren ersten Schritt und unseren Mut. Als ich unseren Text bei der Vorbereitung noch einmal übersetzt habe, war ich fasziniert von der Intimität, die hier beschrieben wird. Mit welch sanften Tönen das Verborgene gewürdigt und vor zudringlichen Blicken geschützt wird. Der oder die Betende zieht sich aus der Welt zurück in einen geschützten Raum, verbirgt sich vor dem Trubel, spricht zu dem verborgenen Gott. Und dann geht es um das, was tief im Inneren liegt. Denn Gott sieht das Unauffällige, wie wir im Text gehört haben. Auch hier steht im Griechischen entokrypto. Er sieht das, was in mir verborgen ist. Verborgen vor den anderen Menschen, vielleicht aber auch verborgen vor mir selbst. Weil diese Intimität entscheidend ist, polemisiert Jesus so sehr gegen diejenigen, die eine Show aus dem Beten machen und sich auf der Straße oder heute in einem YouTube-Kanal produzieren. Auf diese Verborgenheit muss man sich einlassen. Man muss gewissermaßen in diese Innerlichkeit hineinkriechen und sich ihr anvertrauen, um sie zu erleben. Es ist ein Stück weit wie mit der Liebe. Man wird auch da Erfüllung nur dann erleben, wenn man sich dem Gefühl ausliefert und dem Geliebten gegenüber hingibt. Das birgt natürlich das Risiko der Verletzung. Aber solange man sich hinter Abwägungen verschanzt oder in Absicherungsversuche flüchtet, kann sich die Liebe nicht entfalten. Unter Kontrolle gedeiht sie nicht. Und in gewisser Weise ist es mit der Gottesbeziehung ebenso. Ich möchte damit nun keinesfalls ein Loblied auf eine kindliche Naivität singen. Die kritischen Anfragen, die ich eingangs erwähnt habe, sind wichtig und nachvollziehbar. Mir kommt es darauf an, dass wir diese Dinge als mündige und vernünftige Christenmenschen anerkennen und in unser Nachdenken einbeziehen. Wir können sie nicht umgehen und die Abkürzung nehmen. Aber umgekehrt muss auch die andere Seite anerkannt werden. Das Beten im Geiste Jesu übergeht die Verborgenheit Gottes nicht, sondern geht gerade mit ihr um. Ja, es nutzt die Verborgenheit, um tiefe Innerlichkeit zu erreichen. Kant, der große Philosoph der Aufklärung, hatte dafür kein Gespür. Mit seiner beobachtenden Haltung muss es ein befremdlicher und unvernünftig erscheinender Akt bleiben. Dabei ist das Gebet weder vernünftig noch unvernünftig. Es dringt in den Raum einer intimen Gottesbeziehung vor, die keine Sache von Vernunft oder Unvernunft ist. Welche Worte schlägt uns Jesus nun in dieser intimen Situation zu beten vor? Es sind die Worte jenes Gebetes, das wir in jedem Gottesdienst beten, zu Taufen, bei Hochzeiten und an den Gräbern, an dessen Formulierungen schon sich unzählige geklammert haben, wenn sie mit ihren eigenen Worten zu Ende waren und sich gegen das Verstummen auflehnten. Es sind die Worte des Unser Vaters. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich will zum Ende meiner Ausführungen einen Aspekt herausgreifen, an dem man das Wesentliche besonders gut festmachen kann, die Anrede Gottes als Vater. Und in der Tat kann man hier gut ergänzen, die Rolle Gottes als Vater und Mutter. Denn hier geht es um Gott nicht eigentlich in seiner männlich-väterlichen Rolle, sondern ebenso auch um seine weiblich-mütterliche Seite. Es geht hier sozusagen um die Elternrolle Gottes uns gegenüber. Wie ist das mit unseren Eltern? Liebespartner, Freunde und Bekannte können wir uns hier aussuchen. Das heißt, wir können diese Beziehung nach unseren Kriterien bewerten. Tun sie uns gut? Werden wir ausgenutzt? Gibt es ein wirkliches Interesse an mir? Und entsprechend können wir diese Beziehung laufend überprüfen und daher immer auch ein Stück weit die Kontrolle behalten. Bei unseren Elternbeziehungen ist das anders. Unsere Eltern können wir bewundern oder unter ihnen leiden. Sie sind uns aber trotzdem vorgegeben und an ihnen können wir uns nur im Guten oder im Schlechten abarbeiten. Psychologinnen und Psychiater verschafft das ein sicheres Einkommen. So können wir unseren Eltern zwar räumlich aus dem Weg gehen, aber wir werden nie aus dieser Beziehung herauskommen. Diese zwei konkreten Menschen werden immer unsere Eltern bleiben und in unserem Leben vom ersten bis zum letzten Moment als Mutter und Vater gegenwärtig sein. Diese Beziehungen können wir nicht kontrollieren, wir können uns nur auf sie einlassen, sie pflegen und gestalten. In dieser Hinsicht ist es passend, von Gott mit dem Bild des Vaters oder der Mutter zu reden. Will man ihm begegnen, kommt man nicht darum herum, die Absicherung sein zu lassen, das mögliche Befremden der Mitmenschen zu ignorieren und sich auf diese Innerlichkeit einzulassen. Genau das lässt sich an nichts anderem so gut üben wie beim auswendigen Beten des Unser Vaters. Die Hände ruhen und man überlässt sich den Worten. Amen. Unser nächstes Lied ist selbst ein Gebet. Gott, deine Güte reicht so weit. Es steht im Gesangbuch und unter Nummer 291 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten, und dieses Gebet ist so gestaltet, dass darin auch das Unser Vater vorkommt. Wir beten. Jesus Christus, du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Darum folgen wir dir und rufen mit deinen Worten zu unserem mütterlichen und väterlichen Gott, Vater unser im Himmel. Erschrocken sind wir darüber, wie oft dein Name missbraucht wird. Menschen führen in deinem Namen Krieg, üben Hass und Gewalt. Wir bitten dich, dass wir und alle Verantwortlichen lernen, in Wort und Tat dich zu ehren und zu fürchten. Darum beten wir, geheiligt werde dein Name. Wir sehen Leid und Unfrieden in vielen Ländern der Erde, aber auch bei uns und in unserer Umgebung. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit und beten, dein Reich komme. Wir sehen, wie die ganze Schöpfung ächzt unter der Ausbeutung. Wir sehen die Zerstörung der Regenwälder und die Gefährdung des Klimas. Wir bitten für deine ganze Schöpfung, Wasser, Erde und Luft, für die Pflanzen und Tiere und rufen zu dir, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So vielen Menschen fehlt es am nötigsten zum Leben, Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen. Für sie alle und auch für uns bitten wir dich, unser tägliches Brot gib uns heute. Immer wieder werden wir schuldig an dir, an uns selbst und an unseren Mitmenschen. Manchmal gewollt, manchmal ohne Absicht verletzen wir uns. Wir bitten dich für uns alle, die wir schuldig werden und die wir unbarmherzig sind im Umgang mit anderen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Macht, Geld und Reichtum, das sind die Versuchungen, die uns und so viele dazu treiben, zu tun, was nicht gut ist. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, aber auch für jede und jeden von uns. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. All das, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. So vertrauen wir uns miteinander dir an und preisen dich. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Damit sind wir am Ende unseres Podcast-Gottesdienstes angekommen. Ich hoffe, euch allen dort draußen geht es gut. Nach wie vor könnt ihr euch jederzeit mit Anliegen und Bedürfnissen gerne bei uns melden. Bitte macht davon Gebrauch, wir sind gerne für euch da. Wir rechnen übrigens damit, dass wir ab dem 14. Juni wieder Gottesdienste in unserer Kirche in Flüe feiern können. Für diejenigen, die lieber zu Hause bleiben wollen, werden wir aber weiterhin etwas online stellen. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das gestalten werden. Wir halten euch über unsere Planungen auf dem Laufenden. Wenn ihr hinsichtlich künftiger Gottesdienste Wünsche oder Bedürfnisse habt, lasst es uns bitte wissen. Wieder einmal ganz herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Magdalena Welten für die Lesung und Sharon Puschanski für das Orgelspiel. Die Musik, die sie schon als Zwischenspiel während der Predigt zu hören war und die Musik, die noch am Ende kommen wird, hat übrigens Familie Weber für uns eingespielt. Maureen, Florina, Martin und Jasmin. Wunderbar, dass ihr das gemacht habt. Ganz herzlichen Dank. Kommende Woche gibt es dann noch einmal einen Podcast mit Michael Brunner. Zum Schluss noch einmal den Wochenspruch. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ermutigt von dieser Zusage geht nun hin in diesen Tag und in euer Leben unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.